I don't argue with men that are under 5'7. Whatever you're saying, Peanut.
Das habe ich so im Rap noch nicht gehört. Da fühle ich mich repräsentiert.
Ich habe es heimlich gehört. Aus Realness-Gründen. Sehr, sehr dumm.
Brauchen wir zu zweit eine Anmoderation?
Bestimmt.
Ja, dann mach.
The movement moves on.
So ist
Folge,
es.
Folge, wie sagt der Grundschullehrer, Folge 4 sich.
Wow.
Oh Gott, ey. Till the Podcast Drops is back im Gebäude.
Das ist schon wieder ein Einstieg. Das ist Wahnsinn.
Das ist fast so gut wie... Wie Mario Barth, der sich ein T-Shirt jetzt halt drucken lassen.
Ich sofort rein. Hör auf zu reden, bitte. So. Wir sind heute wieder nur zu zweit. Ich bin wieder gesund, aber es stimmt nicht. Ich bin einfach wieder krank, aber nicht krank genug.
I'm sick with it.
Daniel lässt sich entschuldigen. Der kann heute nicht dabei sein. Ist natürlich im Geiste immer dabei. Ist ja auch klar.
Hallo aus dem Schnitt. Ich scratch mich einfach mal ganz real zwischendrin, wenn mir irgendwas einfällt. Yo.
Wie Tupac.
Und Biggie und Big L. Und
Nate Dogg.
ODB. Oh, da habe ich auch noch einen Podcast-Tipp nachher. Maurice, wie geht's?
Es weihnachtet sehr.
Ja, und damit ist im Grunde schon alles gesagt. Ja,
we good.
Sehr schön.
Bei dir, außer krank?
Eigentlich gut. Urlaub hat angefangen, Krankheit nervt. Das ist einzig Dumme. Aber ansonsten... Und
bald endlich wieder im Mutterland.
Ja, in 2 Tagen ist es soweit.
Wenn die Hörer das hören, dann bist du schon wieder wahrscheinlich... Schon wieder im Flame Store, oder wie der heißt.
Im Flame. Ja.
Im Flame.
Das ist Flame. Das stimmt schon. Das kann gut sein.
Kann gut sein.
Mal auf jeden Fall mal vorbeischauen nochmal.
Sagst du, Schatz, ich habe für dich Wallabies gekauft. Blue and Cream.
Blue and Cream.
Boom.
Ones.
Boom. Direkt. Sammy, Blue and Cream. Boom.
That's how you freak him. Ah. Ja, ich habe die letzte Folge mal gehört, hier von euch.
Ja.
War auch nicht schlecht.
Nee, fehlt dir jetzt ein bisschen der Intellekt von dir, aber ansonsten.
Ja, darüber lässt sich streiten, aber war gut. Fand das schön, dass die Folge mal kürzer war.
Die wäre auch eine Viertelstunde länger gewesen. Daniel hat alle seine Denkpausen rausgeschnitten, weil er so müde war.
Der Arme. Aber ich kenn's, ich fühle mit. Auf jeden Fall.
Ja, ja.
So, wir haben jetzt gedacht, wir versuchen mal hier die Taktrate hochzuhalten und dementsprechend auch die Folgen eventuell einen Ticken kürzer zu halten. Deswegen werden jetzt Maurice und ich heute mal so ein bisschen fachsimpeln. Ja, so ist
über
es.
Über Flack? Nein, heute nicht, Leute.
Ja, vielleicht. Vielleicht wenn es sich ergibt. Wer weiß. Maurice, eine Sache interessiert mich brennend. Du warst auf dem Konzert. Ich will wissen, wie es war. Erzähl mal ein bisschen.
Es war sehr gut. Ich war bei Eli Preis im MTC Club in Köln auf der Zülpicher. Ich sage jetzt auch so einen schlimmen Pumasatz, ist eher ein Rockschuppen. Ne?
Ja.
Auch deswegen ähnlich klein. So ein bisschen so wie der Fädelclub für die Leute, die schon mal finde ich so auch von der Höhe der Decken und so. Ich kam leider ein bisschen spät. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass, also erstens war ausverkauft, das habe ich nicht mehr mitbekommen, weil es relativ lang war, dass ich dann die Karte gekauft hatte.
Waren die alle ausverkauft?
Ich glaube bis Zürich, bis auf Zürich war, glaube ich, fast alles ausverkauft.
Okay, krass.
Ist die erste Tour, so wie ich das so verstanden habe, von ihr gewesen. Ah, glaube ich, ganz smart krass gemacht, kleine Venues, 200, 300 Leute.
Ja, aber es war super geil.
Super, ja, voll. Genau, und deswegen stand ich dann relativ weit hinten, weil es war so ein schlauchengiger Raum, konnte auch nicht so viel sehen. Short Kings und so. Aber ich habe mal wieder so ein gutes Meme gesehen. I don't argue with men that are under 5'7. Whatever you're saying, Peanut.
Stark.
So habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, Peanut. Aber nicht Peanut Hamper für die Star Trek Lower Deck Fans.
Wow.
Aber es war gut. Es war hier aus Düsseldorf sogar der Beslik war Vorgruppe. Die hatte ja auch sehr stabil. Ist leider im gefühlt in jeder City ein anderes, eine andere Vorgruppe. Sehr stabil hier. Donna Savage, OG Lou war, glaube ich, sogar eigentlich auch angekündigt, konnte dann aber irgendwie nicht. Fand ich auch geil, dass sie gesagt hat, nee, ich mache dann jetzt keinen Ersatz, weil es schwierig irgendwie einen geilen Ersatz zu kriegen. Wir spielen einfach ein stabiles DJ-Set.
Das war auch cool.
Das war in Frankfurt. Und hier war aber auch ein gutes DJ-Set, muss ich tatsächlich sagen, zwischen der Vorgruppe und Eli war, hat der DJ auch mal kurz, ich würde sagen, so 6-7 Tunes gespielt. Aber auch hier, es war auch interessant, weil ich habe so ein Gefühl, die Crowd kannte eher die deutschen Sachen und ich habe mich eher an so Sachen wie Bia und O7 or Shake erfreut.
Leave for Seven or Shake. Passt ja auch total.
Cocoon.
Geil.
Schnell gedreht.
Stark.
Sped up. Alles nochmal auf TikTok-Geschwindigkeit hochgedreht.
Ja, ist gut.
Nee, Konzert war super. War ja aber eine irgendwie Live-Gitarre und Bass.
Okay. Siehst also du richtig gut. Schon gar nicht. Ja?
Richtig cool. Gut. Richtig gut. Am Anfang hat der Sound, hat er den Sound nicht ganz im Griff gehabt, aber nach 2-3 Songs hat sich das dann gut geregelt, so mit den Vocals und so. Und war ein geiles Konzert. Hat dann so als Zugabe hier ihre aktuelle Single. Wie heißen die nochmal? Ich bin noch echt zu dumm für alles, ne? Von Hier bis Tokio, von Peng gespielt. Die ging auch richtig ab. Also war ein richtig gutes Konzert. Und hab mich ja nochmal zum Anlass genommen, mich durch die Diskografie zu hören. Vor allem das letzte Album, da hatte ich tatsächlich wohl gar nicht so viel gehört.
Ich habe es auch nicht viel gehört. Ich glaube, ich habe es zweimal
durchgehört. Ja, das ist richtig gut, ja, ja.
Aber ich habe es auch als richtig gut. Irgendwie verbucht.
Ja, also das Witzige ist, weißt du, wenn du das so ein bisschen bewusster hörst, was war das denn, welchen Song? Ich glaube, ob du jetzt weißt, was es der Preis war oder konzentrier dich. Ich finde teilweise auch so krass, wie sie singt das ein bisschen. Aber ich finde, sie hat teilweise so geile Anleihen an so 90s, early 2000 R&B, so vom Rhythmus und von der Melodie finden, aber die Beats halt nicht, ne? Oder die Produktion halt nicht. Und ich finde generell krass halt, dass es immer so versatile ist, von so ein bisschen sehr melodischen Sachen zu richtigen Bangern und dann halt auch Sachen, die halt dann eher einen Schwerpunkt auf Rap haben, Sachen, die eher einen Schwerpunkt auf Gesang haben, dann die so ein Mix.
Wow.
Viel mehr Max B, würde ich sagen.
Wow.
Die Donauwelle quasi. Wow, Maurice, ey, das hört doch gar nicht mal auf, ey.
Das ist ein richtig starker Start, ey. Hut ab.
Ja. Hut ab, geht ja gut ab. Wo kommt das nochmal her?
Fischmob, oder?
Ja.
Susanne zur Freiheit. Ja, DJ Kotzer Part. Ja, muss ich gerade selber nochmal nachdenken. Okay, gut, das Gehirn funktioniert wenigstens teilweise noch. Das ist doch schön. Cool, endlich mal wieder ein gutes Konzert gesehen.
Ich mache mir gerade Handy auf. What Cameron lyric do you randomly say out?
Oh.
Tatsächlich ist es eigentlich meistens, und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig zitiere, weil ich gar nicht sicher bin, wie die Line geht, aber ich irgendwie so, is a stare and think how I got the whole New York wearing pink, oder wie geht die Line eigentlich?
Oh.
Oder er ja, irgendwie yeah. Ich glaube, die geht ein bisschen anders, aber das habe ich immer im Kopf.
Yeah.
Und how is the King of New York 42 wearing open toe sandals?
With jeans.
Ja, also Leute, Eli Preisen, die aktuellen Singles mit Drunken Masters und mit Pink mal reinhören und letzte Album, eigentlich alle Alben, einfach mal geben. Guter Vibe.
Also sehr guter Vibe, würde ich sagen. Wo wir bei sehr gutem Vibe sind, lass uns mal vielleicht bei dem Thema weitermachen. Ich springe jetzt einfach wild hier durch. Weil hier bei uns war so kalt und verschneit die letzte Zeit. Da hat man irgendwie...
Wintertime, June looks accept.
So ist es. Da hat man wieder Musik gebraucht, dass einem warm ums Herz wird. Und ich bin so zum ersten Mal so richtig bewusst und aktiv so ein bisschen in die Reggaeton-Bubble.
Ich habe gerade gedacht, ich habe auf die anderen Sachen geguckt auf unserer Liste. Ich so, also wenn das jetzt Infamy ist, na gut, das ist das kalte Queensbridge-Herz.
Shaku
One ist die Wärme aus der Fritteuse. Was meint er?
Nee, tatsächlich die Reggaetoni-Album von Tony Touch und natürlich das Reggaeton-Album von Noriega. Das ist ja schon geil eigentlich. Reingestolpert bin ich über die zwei Peacemaker-Alben von Tony Touch, weil da eben ich glaube vor allem auf dem zweiten ist ein relativ aggressiver Reggaeton-Track drauf. Und irgendwie fand ich den geil und dann habe ich gedacht, okay, gehen wir da einfach mal rein.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wie krass es eigentlich ist, dass man das früher so belächelt hat, weil man nicht ready war.
Komme ich noch bei anderen Themen dazu. Wenn wir über Mobb Deep Infamy reden, wenn wir noch ein bisschen über Jay-Z zu Hard Knock
Life gleich kommt so reden. Ketamin auch. Und so.
Dies, das.
Fenty.
Ja, keine Ahnung. Müsste ich mal Auntie Ray fragen.
The Chef.
What's Grüße the an der cooking? Stelle.
Grüße. Grüße.
Bei mir war das ja so, als diese Reggaeton-Welle kam, so 2005, 2006, außer jetzt wirklich so ganz vereinzelte, softere Songs, wie dieses Oye Mi Canto von Noriega und Nina Sky, fand ich das, glaube ich, alles durch die Bank weg scheiße. Also ja. Man war da vielleicht auch noch so ein bisschen halt in diesem Real Keeper-Modus, keine Ahnung. Oder eigentlich nicht mehr, aber man war halt noch nicht so weit. Aber mittlerweile finde ich das super geil, muss ich zugeben. Und eben gar nicht so monoton, wie ich es früher immer gedacht hatte. Wie war es denn für dich, als es rauskam? Du warst auch auf der Seite von den Leuten, die es nicht so gefeiert haben, ne?
Nee, ich kann mich gar nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Ich glaube aber, dass ich ja durch meine Genetik immer so mir zumindest so rausgenommen habe, dass ich das ein bisschen hab fühlen wollen. Also ich glaube zumindest diese Noriega, Nina Sky Sachen, die fand ich schon ganz nett. Ich habe, was ich damals, glaube ich, nicht so richtig gecheckt habe, war, mir war das damals alles zu monoton. Das ist, glaube ich, was andere Leute jetzt über Hip-Hop damals gesagt haben, klingt alles gleich. Das war für mich so Reggaeton. Also gerade, wenn man sich halt nicht richtig damit beschäftigt. Und das war immer so mein Ding, also für mich so, klingt irgendwie alles gleich. Hat immer alles denselben Rhythm, selbe BPM. Und deswegen habe ich das nicht so. Und was ich eigentlich eher komisch fand, war gar nicht die Mucke, sondern dass auf einmal ganz viele Artists so in die Richtung einfach was gemacht haben. So wie eine Zeit lang alle Trap gemacht haben oder so, ne? Ja, oder in Deutschland alle mal auf Dipset kurz gemacht haben. Und das fand ich halt so ein bisschen komisch. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ach so, wie hieß nochmal dieses Wu-Tang Reggaeton Album? Wu-Latino?
Wu-Latino. Das war ein
Label, ne?
Wu-Latino. Wu-Latino oder Wu-South?
Nee, Wu-Latino. Da bin ich mir relativ sicher. Okay. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, aber es war ein Label dann, nochmal so ein Sub-Label.
Also Label. Das impliziert, dass das da richtige Verträge gab. Dass Strukturen gab,
ne? Ja. Das war einfach ein anderes Blatt bei Eva Ries in seinem Buch, wo Rissa einfach irgendwas aufgemacht hat.
Betrunken irgendwas gekritzelt hat.
Zum Blue Curaçao auf so ein Ding gekippt und sah, ja, oh, wo Latino.
Dich, bong, bong.
Bong, bong. Bang, bang. Aber da waren ja auch so, das war ja auch auf diesem, was war das, auf dem zweiten Bobby-Album waren doch auch so ein bisschen ganz gleich, die ersten. Na, die ersten so Spielereien, La Rumba.
La Rumba, also stimmt. Was ja sogar ein True Master Beat war. Aber hast du mal in letzter Zeit nochmal so ein paar von diesen Reggaeton-Sachen gehört?
Also tatsächlich, ja und nein. Also ich habe nicht die Sachen, die du da drin hast, glaube ich, nicht gehört. Ich habe eher so richtiger, so Mark Anthony und sowas gehört.
Also richtig rein, ja geil. Ja, geil.
Ja. Weil ich ja dieses Jahr relativ viel so Vinyl, Salsa, Merengue-Sets und so ein Kram höre. Also richtig in die Farbe und dann kriegst du ja dann tatsächlich nur bei YouTube, wenn du dann irgendwas streamen willst, dann landest du ja dann doch immer wieder bei den Granden, weil die ganz viele von den Vinyl-Sachen gibt's gar nicht auf Streaming, sondern nur auf YouTube. Und dann, wenn ich dann irgendwie bei Tidal irgendwas hören will, so ein Reggaeton-Mix oder so ein Track-Radio, dann lande ich aber, das sind dann tatsächlich dann eher so, oder sowas wie, ich weiß gar nicht, ob man das als Reggaeton vielleicht eigentlich schon, ist eher so sehr hochgepeitschter Merengue, so Oro Solido und so. Das geht da so richtig ab. So, La Vaca. Na, na, na. wird einmal der Kuhstall durchexerziert. Da hast du jetzt nicht mit gerechnet.
Ah, geil, aber es gefällt mir, es ist voll gut. Ja, Leute.
Wo gibt's sowas? Wer bringt solche Levels?
Ja, eben. In welchem anderen Podcast wird denn der Kuhstall durchexerziert?
Das heißt, wo geht's von Cameron zu Oro Solido innerhalb von 10 Minuten?
Zack, zack.
Zack, chop, zack. Chop. Da sind wir schon vorbei an der Schlange.
So ist es.
Mein Gott, habe ich dir doch dieses Ikimel Tour Video geschickt, ja, ne?
Das ist Wahnsinn.
Das ist komplett krank, Leute. Ikimel, wo sie im Zug sitzen mit Pintendari und Brötchen schmieren mit Zwiebeln. Das macht mich komplett. Und dann irgendwie so die Nasenspülung, irgendwann machen das Ketamimus raus.
Das ist übrigens, Kultur. Übrigens, ich bleibe dabei, dass Pintendari einer der besseren Künstlernamen der Neuzeit ist.
Das auf jeden Fall.
Das ist ganz stark. das ist schon wieder gut, das gefällt mir. Ein bisschen, wollte gerade noch sagen, Nina Sky Album gehört, das ist auch erstaunlich gut.
Welches, also gibt es mehrere eigentlich?
Die haben mehrere gemacht, aber so das erste ist das erfolgreiche, das heißt auch einfach nur Nina Sky.
Wie war nochmal da die Relationship zu Cypher Sounds und Co.?
Ich glaube, Cypher Sounds war deren entweder A&R oder Manager. Das genau weiß ich gar nicht. Im Grunde hatte er da bei Nina Sky eine ähnliche Rolle wie bei Rihanna. Also Rihanna und Nina Sky waren ja beides, also beides, alle drei Nina Sky sind ja zwei, waren ja Künstlerinnen, die Cypher Sounds quasi als erstes verlegt hat und rausgebracht hat. Was ich eigentlich ultra krass finde, weil wenn man sich so einen Song anhört wie Move Your Body von Nina Sky, das könnte halt auch ein ganz früher Rihanna-Song sein. Also soundtechnisch ist es da schon eine Wellenlänge. Nur dass dann halt bei Rihanna nach dem ersten Album halt The Machine angeworfen wurde.
Conway?
Quasi. Quasi.
Wie bei Scarlip, aber da war die Maschine nicht so erfolgreich.
Noch nicht, nee. Irgendwie hat's nicht sollen sein bis jetzt. Aber find ich auch ganz gut, das Album. Kann man mal reinhören. Es sind auch ein paar Produktionen von Cypher Sounds drauf. Ist ja auch immer ganz nett, sowas mal zu hören.
Aber tatsächlich bei Tidal finde ich nur das Album. Komischerweise.
Die haben aber noch mehr. Aber das, es kann sein, dass es auf Streaming nur das gibt. Aber ich meine, da sind wir dann halt auch ist es nicht auch so, dass zum Beispiel auch hier, wie heißt Soundbombing 3, das ja Cypher Sounds kuratiert hat. Ich meine, das gibt's auch nicht auf Streaming.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass das nicht gibt.
Also es gibt immer noch viel aus dieser Zeit 2000er bis Mitte, späte Mitte 2000er, die bisschen, ja, man kann ja nicht mal sagen obskurer, ne? Nina Sky, das war ja schon ein relativ großer Hit, auch international. Aber manche Sachen haben es halt irgendwie aus Label-Situationen oder warum auch immer nicht auf Streaming geschafft.
Ich finde es gerade gar nicht, das Soundbombing. Naja.
Na, siehste.
Raucous Records. Naja.
Stimmt, das kam noch über Raucous raus. Das hatte ich gerade vergessen. Ja.
Hast du noch was zu erzählen zum Reggaeton? Hast du noch was gelernt?
Tatsächlich einen Nicht-Reggaeton-Fact zum Reggaetoni-Album, was ich ja wieder so extrem geil fand, ne? Also alles Reggaeton-Songs, als ich so durchgehört habe, und dann denke ich, okay, der Song passt nicht vom Soundbild. Der ist gut, aber der passt überhaupt nicht. Ist einfach ein Primo-Beat da drauf. Auf diesem Reggaeton-Album. mit Tego Calderon. Und das Krasse ist, das ist auch noch vielleicht einer der letzten richtig guten Premiere-Beats. Das finde ich so geil. Das finde ich so geil. Der Tony hat das doch noch geschafft.
So, dann muss ich mich jetzt doch mal kurz zwischen reinschalten, weil wenn man mir doch mal wieder die Möglichkeit gibt, ausgiebig über Motomami von Rosalía zu sprechen, möchte ich die Gelegenheit natürlich gerne nutzen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Reggaeton zur Reggaeton-Hochzeit Anfang der 2000er gehört. Habe ich tatsächlich auch ein bisschen, auch viel Dancehall zu der Zeit immer mal wieder gerne. Ich war nicht tief drin, weil irgendwie war ich dann, ich glaube, so die dümmste Kombo von allen. Ich habe es heimlich gehört. Aus Realness-Gründen. Sehr, sehr dumm. Aber heute sind wir ja zum Glück ein bisschen schlauer. Aber hab da auch eigentlich immer ganz gern reingehört. Aber wie gesagt, so eine ganz große Assoziation bei Reggaeton, die mir kommt, ist natürlich das Motomami-Album von Rosalía. Und ich find's tatsächlich auch einen ganz geilen Einstiegspunkt, wenn man da ein bisschen Bock hat, reinzukommen, weil es irgendwie ganz viele verschiedene Reggaeton-Stile bedient. Also sind verschiedene Reggaeton-Songs drauf, die alle ein bisschen anders funktionieren, vom ganzen musikalischen Arrangement. Klar, es hat diesen Standardrhythmus von Reggaeton. Was ich da aber super spannend finde und interessant, um die Worte auch mal wieder zu bedienen, ist, dass sie, also Rosalía, da ganz, ganz tief in die Roots auch reingegangen ist. Also angefangen bei, dass sie sich die Producer geholt hat. Wisin, Yandel, Daddy Yankee, die sind irgendwie alle mit auf dem Album vertreten. Auf ganz vielen Songs haben die mitproduziert, also bei diesen Reggaeton-Dingern. In irgendeinem Interview hat sie auch erwähnt, dass sie von irgendeinem Produzenten eine Festplatte bekommen hat mit den Reggaeton-Core-Sounds. Das scheint wohl so, also gerade so in der Dominikanischen Republik, wo auch Tokischa herkommt, die auch auf dem Album featured ist, eine ganz große Reggaeton-Künstlerin. Da ist Reggaeton gerade ganz groß, glaube ich. Und da ist es halt einfach noch eine Musik, die, ja, keine Ahnung, wie jetzt in New York Hip-Hop einfach einen Stellenwert hat. Und diese Festplatte mit diesen Core-Sounds ist wohl wie so ein kleines Heiligtum. Klar, wird man mittlerweile auch auf Reddit finden. Wissen wir ja mittlerweile auch, dass ein Mike Dean einfach seine Drums mittlerweile einfach bei Reddit holt. Ist ja auch egal, aber als Musikerin und Künstlerin, die sich mit dieser Musik beschäftigt, die sich musikalisch dieser Musik annähert, von den Leuten, die für diese Musik stehen, diese Festplatte zu bekommen, ist dann, glaube ich, schon nochmal ein sehr geiler Move. Wie gesagt, Wisin, Daddy Yankee, Yandel sind ganz viel gefeatured, und der Opener-Track auf Motomami ist ja Saoko, wo sie auch mit dieser Line anfängt, Saoko, Papi, Saoko, was auch ein direktes Zitat ist von dem Saoko-Track von Wisin und Daddy Yankee von 2004, glaube ich. Genau. Und genau, was bei dem Song auch noch irgendwie ganz cool ist, was ich dann gerade bei dem Motomami-Album auch wieder super interessant finde, wie sie dann Dinge verknüpft. Da ist ja noch dieser Jazz-Break drin, was ein Sample ist von Kendrick Lamar, For Free, vom To Pimp a Butterfly-Album war es, glaube ich, drauf. Und wie sie diese ganzen Elemente Jazz mit Reggaeton vermischt. Wie gesagt, unbedingt mal das Album durchhören und diese ganzen Reggaeton-Songs einfach mal reinhören. Es gibt auch eine Playlist, Inspos Playlist heißt die, glaube ich, von Rosalia, wo sie die ganzen Songs, die sie für Motomami als Inspiration rangezogen hat, ja, eine Playlist gepackt hat. Da kann man auch mal reinhören. Findet man auch ganz viel Reggaeton drin natürlich. Auch ein spannendes Ding. Wie gesagt, Tokisha, ich glaube, man spricht sich Tokisha aus oder Tokisha. Ich weiß nicht. Nee, Tokisha, glaube ich. Ach, was weiß ich. John Frustikante, ihr wisst. Auch eine spannende Künstlerin, die dann ja auch so einen Reggaeton-Remix vor kurzem mit Madonna noch gemacht hat. Kali Uchis, also gerade diese ganzen südamerikanischen, karibischen Staaten, da ist Reggaeton natürlich riesengroß und da bei diesen ganzen Künstlern und Künstlerinnen findet man ganz viel Musik in die Richtung oder die einfach davon beeinflusst ist. Ganz starkes Ding. Genau, ich glaube, so weit erstmal mein kleiner Reggaeton-Einwurf und zurück zu Raoul Maurice.
Aber ja, Leute, bisschen mehr Reggaeton hören. Auch das Noriega-Album, Noriega y la Familia, ist auch stark, geht in eine andere Richtung, ist halt so ein bisschen, soll man sagen, Rap-heavier, aber trotzdem Reggaeton. Und finde ich, gibt da nochmal eine andere Dimension. Also ich finde, man sollte sich das wirklich anhören.
Vor allem jetzt, wenn einem kalt ist und man sich warme Gedanken machen will.
Ah ja, so, sich ein bisschen wegdenken in die Südsee. So schön.
so wie Heiko. So mal schön mal. mal schöne. Sag du, ich kann's nicht.
Am besten hat mir gefallen beim Bolognese-Rezept 2 Liter Portwein. Das ist der Geschmack des Südens Italiens.
und einfach mal schöne Spritzer Senf. Italiener hassen diesen Trick.
Ja, so. Dann nimmst du Ketchup.
2 Kilo Schweine und 2 Kilo Schweinehack.
Die Nudeln in Bier kochen. Ah, das ist schön.
Dann kannst du wieder an Tresen rollen. Okay.
Was stärkt. Ich höre die Folge tatsächlich so 1-2 Mal im Monat.
Ja, die ist aber wirklich Wahnsinn.
Repeatedly.
Weil da gibt's noch eine andere, neuere Folge, die finde ich auch so stark, wo er erzählt, wo er Hunger hatte und 2 Schnitzel gegessen hat mit einem Camembert dazwischen. Da bin ich vollkommen...
Die war Wahnsinn.
Da sind die Touristen stehen geblieben. Oder schöne Knackige im Darm. da wär Rock Marcy enttäuscht gewesen.
Ja, no pork on my fork, würde ich da sagen.
Ich finde das übrigens Wahnsinn, dass aktuell einfach Leute alte Rock Marcy Tweets wieder rausholen. Unsere Alchemist ist feiert. What animal is pastrami? 2010 auf Twitter.
Super.
Ach, sehr gut.
So.
Wir machen mal weiter.
Maurice, über was willst du denn reden?
Was hast du denn da oben mit Jay-Z? Was geht da ab?
Ja, genau, lass uns auch da mal drüber reden. Ich sag dir, wie ich drauf gekommen bin. So rum bin ich nämlich wieder drauf gekommen. Wir hatten ja in der vorletzten Folge, für mich die letzte Folge, in der ich dabei war, hat mir ein kurzes Rest in Peace Shoutout an Mark 45 King. der unter anderem Stan von Eminem produziert hat, aber eben auch Hard Knock Life von Jay-Z. Und das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, mal wieder ins Volume 2 Hard Knock Life Album von Jay-Z reinzuhören, weil ich das eigentlich immer nur relativ schlecht in Erinnerung hatte, weil mir das nie so gut gefallen hatte. Aber ich habe mir schon gedacht, naja, vielleicht gefällt es mir doch besser, als ich es in Erinnerung habe, weil es sind mehrere Timbaland-Sachen drauf, mehrere Swissbeats-Sachen drauf.
Wir hatten letztens eher über Volume 3 geredet, ne? Im letzten ein, zwei Jahren mal öfter, ne?
Genau. Finde ich immer noch krass, Volume 3.
Das Wahnsinn.
Volume 2 ist bei mir immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Ist auch, würde ich jetzt immer noch sagen, nicht so gut wie Volume 3. Hat nicht dieselben Höhen. Aber es sind trotzdem, meine Güte, sind es geile Sachen da drauf. So hier dieses hier, Chigga What, Chigga Who. Das ist einfach geil. Das ist richtig geil. Can I Get a Fuck You?
Ja, ich finde,
das sind halt diese richtig großen Hits, ne?
Ja, und ich finde da, die Swiss Beats sind sehr unkompromisslos, die er hat.
Ja, Money Cash Hoes? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn eigentlich, ne? Dann noch Eric Sermon und Rockwilder Beats. Also, das ist eigentlich top, das Album. Dieses It's Alright war krass. Aber auf jeden Fall bin ich dann auch noch mal so ein bisschen weiter gestolpert und habe mir da mal so ein bisschen zusammengesucht, so was eigentlich Songs so aus dieser Ära, so in 98 rum.
Diese sehr eben, gut, ich wollte dich gerade fragen, ob du das getan hast, natürlich.
Natürlich
habe ich das gehört.
Die eben jetzt nicht auf dem Album drauf sind, aber sagen wir mal auf Singles, ganz viele auf Soundtracks oder auf anderen Alben gelandet. Zum Beispiel auf dem Belly-Soundtrack ist Crew Love drauf mit Beanie Siegel und Memphis Bleek oder Pregame mit Source Money. Das ist ultra krass. Dann gibt's noch so Songs wie From Marcy to Hollywood und What the Game Made Me, die so genau den Übergang zwischen Volume 1 und Volume 2 sind, soundtechnisch. Dann die ganzen Songs mit DMX und Ja Rule, die ja auch eigentlich eine Gruppe hatten. Murder Inc. war ja eigentlich Jay-Z, DMX, Ja Rule. Die Songs gibt's noch alle. Dann noch mit Timbaland, Lobster and Scrimp und der Money Cash Hoes Remix mit Beanie Siegel und Memphis Bleek und DMX.
Den habe ich gar nicht im Kopf, den muss ich mir nochmal anhören.
Der ist auf dem Corruptor Soundtrack als erster Song. More Money.
Wovon? Was für ein Film?
Corruptor.
Was ist das?
Keine Ahnung. Tell me.
Das sollten wir vielleicht, wenn du uns besuchen kommst, sollten wir das vielleicht gucken. Und unsere Frauen freuen sich.
Ich glaub's auch. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Schatz, wir gucken heute Corruptor. Warum? Wegen Kultur. Dem Money Cash House Remix.
More Money, More Cash. More Hoes.
More Hoes.
Das ist Wahnsinn.
Gleich mal gucken. Wer streamt SDE? Corruptor.
We have a problem.
Wow.
Aus derselben Zeit ist auch noch der, und ich glaube, das ist auch relativ wichtig,
Entschuldigung. Ja. Deutscher Titel. Ich liebe es. Deutsche Filmtitel. Der Rächer der Bronx.
Die hat 1,5 Sterne. Kann das ein schlechter Film sein? Ich glaube es nicht.
Den gibt's bei Prime Video. Den können wir uns für 2,50 leihen. Das ist ein Invest in unsere Zukunft.
Ich glaube es auch.
Aber leider gibt's den nur auf Deutsch.
Naja, macht nix. Das ist okay.
Dann verstehen wir Sick the Shocker auch besser.
Ja, eben.
Seide den Schüttler.
Ja, Wahnsinn.
Seide den Schüttler. Taserface.
Naja, auf jeden Fall wieder zurück. Back to topic. Back to
Aber business. So heißt die Folge, der Rächer der Bronx.
Das ist ein guter Folgentitel eigentlich. Auf jeden Fall Jay-Z in 98 extrem produktiv. Man kann sich da problemlos aus den ganzen Songs ums Album rum eigentlich nochmal eine komplette Compilation zusammenstellen mit so 17, 18 Songs. Und das finde ich krass, wie viel der gemacht hat. Und vor allen Dingen die, wenn man sich diese Songs mal zusammen anhört, dass die allein sind schon besser als vieles andere, was 98 rausgekommen ist. Das finde ich schon krass, wie produktiv der da war.
Wie sind die Sachen eigentlich erschienen? So, war so auf Soundtracks verteilt oder waren das mal so 12-Inch Radio Drops oder?
So mehrere Sachen. Also relativ viel tat sich auf Soundtracks. Zum Beispiel der eine Timbaland-Song, der war dann halt auf dem Timbaland-Album drauf, ne, wie das halt so ist. Dann ist aber auch noch ein Teil, es gab zu Hard Knock Life zum Album eine Bonus-CD, so Limited Edition, irgendwie mit 6-7 Songs. Da sind ein paar drauf. Und dann gab es noch den Streets is Watching Film von Jay-Z. Ja. Und da auf dem Soundtrack sind auch noch mal ein paar Sachen drauf.
Und der ist doch jetzt auch irgendwie erst neulich auf Streaming gekommen, ne?
Der müsste aktuell noch auf Streaming sein. Ja, ja.
Genau. Ja, genau, hier ist er. 98, ja. It's alright, love for free, only a customer.
Yeah.
Murdergram in my lifetime remix. Your Murdergram,
krass, ja.
Und Celebration.
Ja. Also das
Sucks or Us, geil, auch wieder ein geiler. Oh. Ach, schon immer stark. Der Noriega. Sucks or Us, die kleine Kinder, große Kinderwelt.
Hä?
Was? Cats that I hang with, slang with, bang, bang with. Ah, schön.
Ja, auf jeden Fall würde ich. Also mir hat das nochmal viel, viel Spaß gemacht und nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet.
wie so ein Ayahuasca-Trip. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich möchte dem kapitalistischen System entfliehen und keine Lohnarbeit mehr machen. The streets is watching.
It's a hard knock life. Nein, weil das. Ich glaube, ich hab das Album auch teilweise nicht gemocht. Also erstens ist es zum Beispiel nicht ganz so stark wie Volume 3. Da bleibe ich dabei. Aber ich habe halt früher auch wirklich Swiss Beats gehasst. Aber mittlerweile finde ich die Songs einfach geil.
So, jetzt muss ich hier nochmal mit einer wilden Abschweifung reinkommen. Aber Jay-Z hat mir bei mir jetzt eine kleine Assoziationskette auf ein ganz anderes Thema getriggert. Und zwar war jetzt zur Aufnahme, als die zwei aufgenommen haben, noch nicht da, das Tiny Desk Konzert von Scarface. Wie komme ich drauf? Vor ein paar Jahren sind doch mal so Listen rumgegangen, Top-Rapper, dies, das. Und da habe ich ganz oft gelesen, dass Scarface ein super underrated Rapper ist, wo ich einmal zustimmen muss, weil Scarface wirklich ein fantastischer Rapper ist. Aber viel spannender als diese ganzen Listen von irgendwelchen Internetmenschen, habe ich gelesen, dass Scarface für ganz viele New York-Rapper ein riesen Einfluss war, obwohl Scarface, Ghetto Boys, die ganzen Houston-Sachen ja, gerade am Anfang in New York wirklich auf komplette Ablehnung gestoßen sind. Und ich meine auch, so komme ich jetzt nämlich auf das ganze Thema, dass Jay-Z auch mal gesagt hat, dass Scarface für ihn ein Rieseneinfluss war. Scarface, einfach fantastischer Rapper, unfassbare Diskografie, großartiger Storyteller. Genau, das Tiny Desk Concert ist jetzt gerade rausgekommen. Also zum Jahresabschluss 2023 nochmal so ein krasser Hip-Hop-Moment, muss ich sagen. Find's richtig, richtig gut. Die Band fantastisch, Background-Sänger fantastisch, Mike Dean an den Synthesizern, ist ja alte Houston-Producer-Legende, der ganz viel für Rap-A-Lot und Ghetto Boys und alle möglichen Houston-Rapper produziert hat. Wie gesagt, hockt an den Synthies dabei. Unbedingt angucken. Kann ich gar nicht viel zu sagen, außer guckt euch das Ding an. Wenn nicht, da verpasst ihr wirklich einen Hip-Hop-Moment. Und ja, dazu will ich auch echt nochmal empfehlen, mal in die Diskografie von Scarface reinzugehen. Zum einen mal zum Beispiel das The Fix-Album, Riesenklassiker mittlerweile, Produktion drauf von einem Herrn West. Wenn ich mich nicht täusche, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen die Situation, wo die ganze Mike Dean Kanye West Connection zustande gekommen ist, wo dann die ganzen My Beautiful Dark Twisted Fantasy und so weiter daraus entstanden ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Startpunkt gewesen, dieses The Fix-Album. Was da aber auch super krass eigentlich dran ist, das kam ja zur Hochzeit vom Jay-Z und Nas-Beef raus und er hat einfach Jay-Z und Nas auf seinem Album drauf. Muss man auch erstmal hinkriegen, spricht ja auch nochmal für, was für einen Status er einfach unter den Rappern hat und gar nicht unter diesen New York Realkeepern, die Houston nicht mögen. Aber auch alle anderen Alben von ihm, fantastisch. Ich glaube, auch einer der wenigen Rapper, von dem alle Releases auf Streaming verfügbar sind in Normal und in Chopped and Screwed. Ja, also Scarface, ein Rapper, der gerade wenn man so aus diesem ganzen New York Background Hip-Hop-Ding kommt, dem sollte man echt nochmal eine Chance geben, wenn man das damals verpasst hat. Ich bin auch ein bisschen zu spät dazu gekommen. Auch ganz viel dumme Ablehnungen aus Realkeepness-Gründen. Realkeepen generell sehr dumm. Scarface, checkt unbedingt die Diskografie, die Ghetto Boys Sachen. Gut, die Ghetto Boys Sachen sind oft ein bisschen wilder. Da geht's halt schnell dann auch ins Horrorcore-Ding. Muss man Bock drauf haben. Aber Scarface, Storytelling, introspektive Sachen. Das Buch von ihm, die Biografie, auch fantastisch. Ja, krasse Persönlichkeit. Und was ich auch noch empfehlen will, ist der Ghetto Boys Reloaded Podcast mit Scarface und Willie D, die einfach super viele Geschichten aus der Zeit erzählen, ständig irgendwelche Gäste da haben, also Gäste aus der Zeit, Weggefährten von Labels, Rappern, alle möglichen Leute aus Houston erzählen super spannende Sachen, zum Beispiel Destiny's Child, Beyoncé sind ja auch alle aus Houston, die im Prinzip so fast mit denen ein bisschen groß geworden sind und als 14-, 15-Jährige schon bei denen mit im Studio saßen, Sachen recorded haben, sind ja schon in einem ganz frühen Ghetto Boys Video, bevor sie die ersten Destiny's Child Sachen rausgekommen sind, als Hintergrundtänzerin irgendwie im Video. Also ganz verrückte Sachen. Super geiler Podcast. Gut produziert, kann man sich schön anhören. Yes, so viel zu meinem Beitrag zu Jay-Z.
Und das ist halt das Coole, wenn man da ab und zu mal wieder auch die Alben, die man nicht gut fand,
ich bin mal gespannt, was wir in 10, 20 Jahren gut finden von heute.
Siehst du? Das ist spannend.
Bad Moms Jay. Nee, keine Ahnung. Nee, was ich bin da bisher, ich glaube, wo ich ja jetzt schon merke, dass ich da ein paar Jahre zurück bin, sind ja diese ganzen Sachen so Future und Gunner und so. Und ich glaube halt, der Äquivalent davon ist ja irgendwie sowas wie NBA Youngboy und so ein Scheiß, was ich mir gar nicht anhöre erst wahrscheinlich. Dass man dann irgendwann nochmal, oder auch so die Künstler, die ich eigentlich ganz witzig finde, wie Lil Uzi Vert, höre ich mir tatsächlich dann auch nicht an. Oder kommt einfach nicht dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man im Rückblick
so,
da
so geht's mir auch mit Lil Yachty und anderen. Also da merke ich auch schon, dass ich da nicht so richtig drin bin. Aber ich wäre gern eigentlich drin.
Aber es gibt dann immer gerade eine neue Nicholas Craven EP.
Ey, es ist wie verhext. Es ist wie verhext.
Da wollte ich gerade mir einmal ins neue, was weiß ich, reinhören. Und schon gibt's irgendwelche neue Songs von Jimmy D und Nicholas Craven.
Oder von Lazo. Dann ist halt wieder 2000 Lazo. Ja, es ist ein hartes Leben. Willst du ein bisschen was über Craven und
ja, ich mach mal schnell. Weil ich hatte ja diese zwei Alben mit Jimmy D. Hab ich auch bisher nicht weiter mich informiert, wo der jetzt herkommt und so, aber die finde ich sehr, sehr stark produziert. Sehr gute Craven-Produktion. Star Trek ist zum Beispiel ein geiler Song, guter Anspieltipp. Und die haben jetzt dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr scheint dann kein Album rauszukommen, aber die haben übers Jahr verteilt so 3 Singles gedroppt, wo ich aber gemerkt habe, die sind von einem Projekt, weil die Coverart alle ähnlich ist. Alle so, so sehr
Comic-inspiriert. Richtig gut hergeleitet.
Ja, Kaspar David hast Friedrich.
Du gut gemacht.
Kaspar David Friedrich. Also so vom Stil her so, finde ich so wie so 80s Cartoons, so Turtles, Ghostbusters so. Und das ist irgendwie not, No Love, The Goggles Do Nothing und mit so einem geil, mit so einem Deutschen irgendwie aus irgendeinem Comicbook, The Goggles Do Nothing! und LinkedIn und das sind ja genauso perfekte, einfach geile Craven Beats, so einfach am Viben. Er geht gut drüber, jetzt noch nichts wird nichts neu erfunden, aber es wird uns mal wieder richtig Spaß gemacht. Jetzt hatte ich irgendwie ein paar Mal tatsächlich auch mal draufgeklickt, wenn er mir gerade als live angezeigt wurde bei Insta. Und auch das lohnt sich immer, weil der ja einfach gefühlt hat immer 3, 5, 10 irgendwelche Beats spielt, die einfach geil sind. Hatte jetzt irgend so ein, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ein Boldy-Beat, der klang wie ein Wu-Tang-Song und so, also schon stark. Also cool. Richtig Bock.
Ich fand die 2 Singles mit Boldy vom neuen
Film, ja, die fand ich wieder gut, ne?
Das ist schon krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so gut harmonieren, die 2. Aber es ist ja so. Da bin ich auch gespannt, wie das Album wird.
Ja, ich auch. Wann kommt das? 7.1. oder wie war das?
Ja, glaube so um den Dreh.
Oder irgendwie so. Genau
im Kopf, ja.
Der ist ganz geil, weil ich finde, hast du schön Boldy und. Boldy und James wollte ich sagen, wow. Boldy und Craven und Kimo und Frankie, dann hast du guten Mix.
Stimmt, die sind ja auch Anfang des Jahres dran.
Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf.
Ich muss aber zugeben, dass ich die Singles jetzt gar nicht so sehr gehört habe. Ich will das ganze Tape hören.
Ja, also von Kimo.
Ich bin da auch immer so ein bisschen. Ich glaube aber, weil das bei den letzten Projekten oft der Fall war, dass mich die Singles da, will jetzt nicht sagen, gar nicht abgeholt haben, aber die haben für mich halt nicht so funktioniert wie eine Single, sagen wir es mal so.
Mhm.
Aber im Album-Kontext fand ich das halt immer krass.
Ja, ich habe die jetzt tatsächlich auch mehr gehört, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen Bock hatte, vielleicht auch wegen dem Wetter, und finde es richtig, richtig stark. Also auch so. Auch so, ich hatte teilweise jetzt die Sachen dann im Sommer gehört und fand sie gut, aber jetzt nicht so, so gut. Und ich fand, jetzt hast du 4, 5, 6 Songs. Oder sag mal 4 oder so, glaube ich, zumindest vom Tape. Und dann checkt man schon den Vibe. Und es ist halt, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass Funkfreder Frank ein krasser Producer ist. Aber hier finde ich es halt auch mal wieder an vielen Stellen, wo er jetzt auch noch mehr in diese Vocal-Sample-Richtung geht. Aber dann trotzdem mit seinem eigenen Touch irgendwie. Ich kann das auch gar nicht so genau beschreiben, aber es ist halt genauso eine eigene Nuance, ein eigener Vibe da drin. Finde ich sehr, sehr stark.
Also, ja, cool. Also ich freue mich sehr aufs Album.
Ja, ich auch. Also ich war tatsächlich, ich war im Sommer nicht so hype, aber tatsächlich jetzt habe ich richtig Bock.
Yo, also die Kimo-Singles, da muss ich auf jeden Fall nochmal zwischen rein. Finde ich fantastisch, was da bisher gekommen ist. Alle Singles bisher großartig. Vor allem das Ding mit Levin Liam, die letzte Single, finde ich unfassbar, was die da abgeliefert haben. Funkfutter Frank, Kimo, Levin Liam. Mir fehlen die Worte. Finde es richtig, richtig gut. Verstehe aber auch den Punkt von Raul. Ging mir bei Kimo bisher auch immer so. Ich weiß nicht. Kimo und Frankie sind einfach Albumkünstler, finde ich. Da funktionieren die einzelnen Songs oft im Albumkontext oder live wiederum am besten. Finde es jetzt allerdings bei dem Projekt gar nicht so, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass Fieber bisschen mehr wieder Richtung Mixtape geht, wie die ersten Releases, also Neptune und Skalp, richtig. Und auch die Samples 7-Inch oder Mini-EP, die nochmal rausgekommen ist, die sind ja schon ein bisschen mehr singlemäßig. Finde ich, funktioniert da auch super. Bin super gespannt auf das Release. Wurde ja nochmal verschoben. Finde ich auch sehr gut, dass sie sich da die Zeit nehmen und dass das Label Chimperator ihnen da auch die Zeit gibt. Ist, glaube ich, in der Musikindustrie, haben wir, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen kurz drüber gequatscht, doch eher eine Seltenheit, dass er dann doch oft drum geht, rauszuhauen. Und liebe ich einfach, wenn die Musik und die Kultur noch ein bisschen im Vordergrund stehen.
Ja. Geil. Weißt du, wer auch noch ein Album rausbringt demnächst? Da hatten wir es auch gerade davon. Lars. hieß es doch, dass der auch ein Album noch rausbringen will, eigentlich.
Zumindest dachte ich das. Bin da nicht ganz sicher, was da jetzt kommt, aber wir sind ja jetzt erstmal mit zwei EPs, mit insgesamt, was sind es?
Dieses fünf? Jahr. Ja.
Mit 11 Tracks ist ja fast wie ein Album.
Stimmt auch.
Belohnt worden. Wir hatten ja letztens schon über Can't Stop Won't Stop gesprochen. Hast du da nochmal mehr reingehört in letzter Zeit? Die erste EP?
Habe ich tatsächlich zufällig, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt noch eine kommt, aber hatte die jetzt auch nochmal gehört und ja, ist halt gut, ne? Ist auch,
ist auch so.
Ich würde sagen, es ist teilweise auch sperrig, ja. aber teilweise auch eher von der Art, wie gerappt wird. Also weniger von den Produktionen her als jetzt, weil halt so ein großer Fokus auf logischerweise auf Rap ist und wie gerappt wird, finde ich, kann das auch sperrig wirken. Aber also ich finde es total geil. Also mir gefällt das total. Aber man muss aufmerksam sein.
Ja, ich finde, ich fand auf dem letzten Album und auf diesem Fire in the Booth Freestyle, ich finde, da ging es ja noch mehr um dieses technische Skills zeigen auch an mancher Stelle, ohne die Lyrics, weil die waren natürlich auch extrem hervorragend, da irgendwie klein machen zu wollen. Aber ich finde, jetzt geht es ja wirklich, wie du eigentlich sagst, der Beat wird ja so ein bisschen minimaler und fairerweise finde ich, dass das jetzt ein bisschen mehr wie so Rock Marcy-Platten läuft. Ah. Also wirklich mehr Fokus, jetzt auch nicht jede, weil ich finde, es gibt ja auch schon Rock Marcy-Platten, wo die Produktion auch krass im Vordergrund stehen, aber es ist schon eher in diese Richtung, wo so der Fokus auf den Rapper ist.
Ja, total.
Ich hab übrigens die Tage wieder mehr Rock Marcy auch gehört oder diesen letzten 4 bis 6 Wochen. Ist einfach herrlich. Also vor allem Behold a Dark Horse, also Fabio, finde ich so, das ist so geistkrank.
Ja. Wo ich tatsächlich immer noch nicht reingekommen bin, das habe ich vor kurzem wieder gehört, apropos Rock Marcy, ist das Album mit Max, das Chaos.
Also das ist schade, das bin ich nämlich, aber da bin ich auch neulich erst reingekommen, dieses Jahr erst, also richtig, die Single, okay. Single ist ja Wahnsinn, aber ich habe das Album mal gehört, da bin ich irgendwie, habe ich einen Spaziergang durch die Felder gemacht und es war ekelhaftester Wind und es war kalt und der lief da rum mit dem Hund und so. Und dann hat es auf einmal gescheppert. Also war schon gut, aber ich habe auch sehr, sehr, sehr lang gebraucht. Und wo ich sehr lang gebraucht habe, hier war dieses Marcia Lago, weil es auch so scheiße gemischt und gemastert ist. Aber stimmt. Das ist eigentlich auch geil. Muss man fairerweise sagen.
Ich meine aber, irgendwas war da. Ich glaube, da hieß es, dass glaube ich, die CD-Version gut gemastert wäre. Dass die Streaming- und Download-Version halt so richtig schäbig.
Wir brauchen die Laserdisc-Version, so wie George sie wollte.
Ja. Wow. The Original Untouched Trilogy. Ja, ja.
Wie ist nochmal die Abkürzung?
GOAT. George's Original Untouched Trilogy. You're welcome.
Das kommt doch immer drauf an, ne? Wer gerade der GOAT ist. Ist es Cristiano Ronaldo? Ist es Mike Dean? Ist es Kendrick? Oder ist es George Original Untouched Trilogy? It's like poetry because it rhymes.
Wollte ich auch gerade sagen. Stark. Stark. Ja, aber zurück zu Lars. Fand jetzt die neue EP auch wieder stark? Geht halt in eine bisschen andere Richtung.
Genau, Get Rich or Die Writing, ja.
Ja, als davor, aber musste ein bisschen schmunzeln. Du hattest ja den einen Song schon angekündigt, weil du, ich war ein bisschen spät dran, mir das anzuhören.
Wow, einen Tag, ein bisschen spät dran, einen Tag spät.
Ja, Leute, so ist es.
So ist es als digitaler Nomade.
Wow. Als digitaler Nativer.
Das dauert halt ein bisschen, bis sie in den hohen Norden über die Wasserkraft
diffundieren. Ja.
Die ganze Wasserkraftwerke, die sind nicht gut bei 5 Gigahertz.
Die schwingen komischerweise nur bei 423 Hertz. Komisch.
A-Liga.
Ja. So nämlich. Du hattest schon den einen Beat-Switch angekündigt, der so sehr in Richtung Nicholas Craven geht. Sehe ich auch total den, ja, will nicht sagen, den Einfluss. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Ähnlichkeit.
Ja.
Und dass dann Lars im Grunde wie in so einer Art sanftem Westside-Gun-Flow drüber geht. Das ist mir krass aufgefallen beim Hören. Also er macht in einer ganz anderen Tonlage, also weniger aggressiv, sondern so ruhig. Aber es sind genau solche Pattern, wie Westside Gun sie hat. Das fand ich geil. Das hat mir richtig gut gefallen.
Herrlich. Nee, finde ich auch ein schöner Release. Hab's heute auch nochmal ein, zwei Mal gehört. Beim durch die Gegend Straßenbahn fahren. Ist ja nicht so lang, der Release, mit 15 Minuten. Schönes Ding. Kann man machen.
Ja.
Vielleicht mache ich einen kurzen Sprung und nochmal ein, zwei deutsche Sachen, bevor wir vielleicht zu Grimm auch kommen und Schacke.
Ja. Mach das Neues. Dann. Ich schenke mir Wasser ein und nehme ein bisschen Morphin.
Ja. Screwed up. Ja, neues Kalim-Album ist raus. Ja, klar. So wie Husten, ich kann nicht mehr husten. Neue Kalim-Album Partys, Pen und Pistolen ist draußen. Hab ja interessantes Verhältnis zu Kalim, weil ich finde, ich glaube, bis auf ein, zwei Alben gefällt mir das nie so richtig auf Albenlänge. Aber ich finde, auf jedem Album sind immer so 1 bis 3 Songs, die ich dann brutalst feier und die dann immer in meine Kalim-Playlist wandern, die immer noch nicht besonders lang ist, aber die dann, die für mich, für meinen persönlichen Geschmack sehr kuratiert ist. Und hier waren wieder so 2, 3 Sachen dabei, die ich richtig geil fand. Und so ein paar Sachen sind bei den Kalim-Releases, finde ich, immer so ein Staple. Ich finde, die sind immer extrem gut gemischt und gemastert. Ich finde, die klingen immer super crisp. Und deswegen kann ich auch mal empfehlen, mal
reinhören. Weißt du, wer da dran ist am Mix und Master? Lex Barkey?
Ja, kann sein. Teilweise auch, ich überlege gerade, ob teilweise auch die Producer dran sind, muss ich fairerweise sagen, aber ich glaube, aber du hast aber recht. Ich guck mal eben. Ach ja, beim letzten hat er es diesmal nicht. Warte mal. Nee, beim letzten Album ist, beim aktuellen Album ist leider nicht ausgewiesen. Ich guck mal kurz beim davor. Muss schon wieder lachen. Muss man mal die Sachen von Unteropsi anhören, einfach nur wegen dem Künstlernamen. B2B, letztes Album. Nee, teilweise Mix hat dann teilweise Bohr gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Und dann Mastering Engineer klingt einfach nach so einem schönen deutschen Studio-Dude. Christoph Hoppe-Thiele. Aber was er auf jeden Fall immer macht, ist mir aufgefallen, dass er eigentlich immer ein Masterer das ganze Album machen lässt.
Ja, das ist schlau. Das ist sehr schlau.
Ja. Also auch verschieden hier. DOTY hatte auch irgendwie einen anderen Masterer gehabt. Das fand ich tatsächlich sehr krass gemastert. Also fast schon zu zu heavy.
Zu crisp? Kann ich gar, oder?
Ja, aber im positiven Sinne.
Ah?
Ich weiß gar nicht, welches war denn. Ja, ich finde zum Beispiel, genau, also er hatte für TOTY und DOTY hat er diesen irgendeinen Dude auch gehabt. Und ich finde das halt wahnsinnig. Also ich finde zum Beispiel, ich finde krass, wie Bounce zum Beispiel von 2021, was von Stickle produziert ist, finde ich vollkommen geisteskrank, wie das gemixt und gemastert ist. Weil jede Drum ist so aggressiv crisp, aber es passt halt perfekt. Stickle! Naja, aber wie gesagt, da mal reinhören lohnt sich. Und wo ich auch schon nochmal kurz drüber sprechen wollte, sind die beiden Songs von Jace und Dexter. Also einmal gab's ja neulich den Dexter Remix von der Jace-Single, wo ich tatsächlich sagen muss, den ich ja wirklich auch noch viel besser fand als Original. Also aus dem Original-Beat. Also knusprig war das. Dexter Remix.
Wow.
Und jetzt neuer Song, jetzt ganz, ganz frisch erschienen, Weg des Jacek. dann fand ich richtig krass. Also, weil ich muss tatsächlich sagen, ich mag den ja auch total gerne auf diesen Scheine Blüten Money Beats und so, aber jetzt, also ich finde, Dexter trifft da einen ganz, ganz speziellen Vibe auf den Beats. Ich hatte dir ja, glaube ich, heute geschrieben, für mich klingt das wie ein Masterkiller-Beat von 2004.
Das ist ein geiler Take.
Ja. Und das ist richtig geil. Ich finde der Rap da richtig, ich finde der Rap ja eh immer richtig gut. Aber es gibt einen guten Vibe. Also ich habe richtig Bock tatsächlich. Das ist wieder so ein Album, wo ich nie mit gerechnet habe. Jetzt kommt ein Jace Dexter Album mit einem Vinyl Release und so. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, es wird richtig gut.
Ja, ich glaube auch, es wird richtig gut. Ich habe die Single nur kurz gehört vorhin. Deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber ich finde die Kombi einfach geil. Und ich hoffe, dass auf Albumlänge oder auf, was weiß ich, Extended EP.
Ja, ich glaube, das wird nicht so, auch ich glaub, das funktioniert. Irgendwo gelesen, das ist nicht so lang. Ich glaube, so 9 bis 10, 7, 8, 9
Tracks. Das ist auch
gute gut. Länge.
Ja, das ist auch gut. Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, weil ich glaube, viele Leute, die Dexter auf dem Schirm haben, haben jetzt nicht unbedingt Jace auf dem Schirm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für beide Künstler eigentlich eine ziemlich gute Sache. Da muss gerade an diesen, was war das nochmal, Above Ground Sessions Freestyle denken von Jace.
Ey, habe ich gestern geguckt.
Na klar.
Für die Kultur.
Okay, wow. Ich habe bis jetzt gebraucht, dass ich falsch bin. Ich denke mir die ganze Zeit, warum macht Dexter mit Jace aus Frankfurt ein Rap-Album? Warum rappt Jace noch? Ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Gut, hab's jetzt auch gemerkt, hab aber nebenher ein bisschen rumgegoogelt und bin über ein kleines Highlight gestolpert. Schaut mal rein, Jace, halt die Fresse 01 Nummer 2, Official Version, Agro TV von vor 14 Jahren. Die Jungs stehen vorm Kalkani Tourbus mit Azad, Hannibal, Solo. Wahnsinnsding. Weiter geht's. Ciao.
Oder den Freestyle auf dem Splash mit Kimo. Mit dieser Drachenenergie.
Sie gibt mir einen Blow, so wie Virgil.
Wow.
Das ist eigentlich im Nachhinein, also ich meine, Rhododendron, Drachenenergie wie Shenlong ist eigentlich Wahnsinn, aber sie gibt mir einen Blow, so wie Virgil. Also ich finde komplett krank, was er da rappt. Wir haben auch Illuminati wie Hammer und Zirkel. Sie gibt mir einen Blow, so wie Virgil.
Ist eigentlich zu viel, was da passiert, ne?
Ich finde doch immer noch gut, dass ich diesen Part mal live gehört habe.
Ja, das ist wichtig für die Kultur.
Das ist sehr wichtig. Ich habe auch so eine Playlist, die ich mal für jemand anders kuratiere, wenn ich mal wieder neue Songs reinpacke. Und da bin ich mittlerweile so glücklich, weil ich bei jedem zweiten Song sage, ja, ich habe mal live gesehen. Ist gut. Aber gut, ist auch jeder zweite Song irgendwie von Boldy und Rock Marcy und und Larry June und dann geht das ganz gut aus. wegen der letzten Folge, hattest du noch in das letzte Larry June-Album reingehört? Mit Caro?
Ja.
Aber er holt sich immer noch nicht ab?
Nee, sorry.
Ah, schade. Es wird schwierig, aber du musst so wie ich auch mal live sehen. Da versteht man es anders.
Das stimmt aber für einige Künstler. Das war.
Ja, für mich war das die erste Erfahrung dieser Art war Cappadonna. wir haben den doch damals zusammen live gesehen bei Wu-Tang. In Berlin 2004 in der Columbia-Halle. Und da war er der Stärkste, mit Abstand.
Er war super energetisch, ja, und hat geliefert.
Er hat ja auch seine Kette in die Crowd geworfen. Dann kann die nicht so teuer sein. Oder er hat sein Geld nicht im Griff.
Well, und später ist er dann Taxi gefahren. Was soll ich sagen?
Don't listen to him, Designer.
Next year, they're all gonna be Uber drivers.
Aber Designer ist doch auch mittlerweile komplett weg vom Fleck. Irgendwie an diesen Exposure im Flugzeug und so.
Mhm. Was man halt so macht. Kanye Curse.
Ist auch geil, dass der mental angenehmste und stabilste Rapper, der die soziopathischen Clips war, eigentlich waren. Oh, übrigens, hier Camp Flockner, Auftritt von Clips.
Uff. Uff.
Wow. Wow. Wirklich gut.
Oh, die sind immer noch so sharp und crisp, ne?
Ja, vor allem auch Melis. So, das gar nichts verloren. 10 Jahre, gefühlt 10 Jahre nicht live gerappt, gar kein Problem. Gar kein Problem.
Das ist so krass, ne?
Aber ich muss auch sagen, Leute, woran liegt's? Er macht unglaublich viel Cardio.
Das Geheimnis ist einfach, ne?
Der VO2 Max, deswegen, der ist bei mir ganz unten, deswegen muss ich mir da andere anhören, die da weiter vorne sind.
Das macht Sinn.
Die Apple Watch hat schon wieder einen Trend nach unten registriert. Houseway. So, wir wollten nochmal über, das habe ich nämlich noch nicht so richtig gehört, nur einmal über Ende der Nacht reden von Grimm.
Das ist ein ganz starkes Album.
Why?
Ich finde sowieso Grimm einen sehr geilen Rapper. Ich glaube, mir geht er ein bisschen besser rein als dir. Ich finde ihn halt so, das ist schon irgendwie verkopft. Und auch die zugezogenen maskulinen Sachen sind ja auch immer so ein bisschen verkopft. Aber es ist so ein bisschen diese Kombination aus verkopft und immer, das hört sich sehr klischeehaft an, aber jeder Song hat eine Aussage, was ja jetzt auch nicht bei jedem Künstler so ist. Also es gibt immer eine klare Thematik und er rappt halt mittlerweile auch extrem gut. Also weiß nicht, ob dir das jetzt aufgefallen ist auf dem Ende der Nacht-Album, aber ich finde...
Ja, schon klar.
Und was ich gerade jetzt bei Ende der Nacht bei dem Album ihm hoch anrechne, ist, es ist ein Album, das so grob über die Jugend geht, oder so Jugend im Dorf, sagen wir mal. Und tatsächlich greift er vieles, ich bin ja auch im Dorf aufgewachsen, und vieles davon wird da aufgegriffen und wirklich sehr gut beschrieben. Das habe ich so im Rap noch nicht gehört. Da fühle ich mich repräsentiert, sagen wir es mal so, mit meinen Erfahrungen. Finde es musikalisch super gut, obwohl relativ viele Produzenten, aber der Sound ist wirklich komplett harmonisch. Da ist dann auch Azad John ist dabei, Envy Moto und so weiter. Find so Songs wie Nepo Baby sind richtig geil. Ende der Nacht selber ist geil. Sterne? Finde ich krass. Sind fast jeder Song. Und ich finde auch cool, dass es vom Soundbild her teilweise auch Songs sind, die halt ein bisschen weiter nach vorne gehen von der BPM-Zahl. Also das finde ich schon ziemlich gut. Du hattest ja reingehört.
Ja, aber ich muss noch mal ran.
Also
die Beats waren ein bisschen mehr in to my liking als sonst, glaube ich. Das war
ja, es mein ist Take. Ein bisschen anders produziert. Ja, das stimmt schon. Man könnte schon fast sagen poppig an mancher Stelle.
Ja, also nennen wir es einfach melodisch.
Ja, poppig hätte ich schon gesagt. aber ein anderes Album, wo ich auch das mir schön gehört habe. Dank eines, ist es auch. Dann ist es Rap, wie er sein wollte, von Shaka One. Das ich mir durch den hervorragenden Auf Tauchgang-Podcast von Shaka und Heiko wirklich schön gehört habe und es jetzt richtig geil finde. Hast du mal reingehört?
Ich muss gerade mal gucken, ob ich da reingehört habe, fairerweise. Nee, habe ich nicht, habe ich gar nicht.
Ja, komm, dann mach das mal.
Ich glaube, das Letzte, was ich mir wirklich so mit Vergnügen angehört habe, war tatsächlich Bossen und Bumsen. Und da so mal die Ortssingle. Aber ich habe tatsächlich so diese ganzen Sachen aus den letzten Jahren, auch Nordachse 2 und so.
Nee, geh mal in das Album. Mach das mal. Wir müssen da gar nicht jetzt weiter drüber sprechen. Hör dir es mal an.
Aber was gefällt dir da dran?
Die Kürze, also ich finde, es ist ziemlich on point. Ich finde die Produktion durch die Bank weg krass. Ist produziert auch von Schacke, Klaus Leier und ich glaube noch ein paar andere Leute. Finde es richtig geil produziert. Und es ist halt so ein bisschen dieser kompromisslose Nordberliner Rap-Stil. Mhm. Ne? Da hat man auch nicht immer Bock drauf. Auch klar. Aber wenn man da Bock drauf hat, ja, das ist schon geil. Das ist schon richtig
ja,
geil.
Ja, also, ja, ich habe schon, also wie gesagt, ich war ja mal auf einem Konzert, das war auch eine Erfahrung. Das war auch ein anderes Publikum, als ich normalerweise von Rap-Konzerten kenne.
Inwiefern?
Stärker alkoholisiert, mehr Unterhemden. Mehr Autoscooter-Publikum.
Ja, Leute, Atzenrap halt, wa? Nee, also hört man, finde ich, bei dem ganzen Nordachse und Camp und Abstract und alle, die dazugehören, ist halt einfach Berliner, ja, Atzen-Graffiti-Rap. Ich glaube, weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist immer so ein bisschen mein Gefühl, beeinflusst halt von den ganzen Oldschool-Berlin-Sachen von Buzzbox über MOR. So ein bisschen die, wie sagt man, die Erben des Berliner Atzen-Rap, Assi-Rap, wie auch immer. Hab leider in das Album noch nicht reingehört, aber Schacke eigentlich immer ein Garant für sehr unterhaltsame Alben. Geile Produktion immer, Klaus Leier hat immer starke Dinger. Von dem sind ja auch die Instrumental-Sachen immer super, super geil. Oder die Sachen mit den Amis, die er macht, die ganzen Sachen mit Blue und so weiter. Ich würde jetzt auch einfach mal, ohne es gehört zu haben, eine Hörempfehlung aussprechen. Ich gehe auf jeden Fall noch rein. Grimm habe ich auch leider noch nicht gehört. Klingt aber auch wieder sehr interessant. Erinnert mich jetzt auch an seine erste EP, wo er auch, also das zieht sich ja eigentlich durch seine ganze Diskografie, durch dieses ganze Aufwachsen im Dorf. Bin ja im gleichen Dorf groß geworden wie Raul, deswegen ja, fühle ich sehr, was er da macht und diese ganzen, ja, ich nenne es mal böse Onkels auf dem Volkswagen, Aufkleber, Anspielungen und Lines und ja, ich glaube, jeder, der auf dem irgendeinem Dorf groß geworden ist, weiß, worum es geht. Will ich auf jeden Fall auch noch reinhören. Klingt super, super spannend. Grimm sowieso ein super sympathischer Typ, finde ich irgendwie. Hatten wir auch in der letzten Folge, hatte ich es ja auch schon mal wieder angesprochen, spreche ich immer wieder an der zum Dorfkrug-Podcast. Da zieht sich ja auch wieder dieses ganze Dorfthema durch. Deswegen, geiles Ding, unbedingt mal reinhören. Ich mach's auch. Ein Album, was ich noch reinschmeißen möchte, wenn wir gerade beim ganzen Deutschrap-Underground sind. Ich habe es leider erst einmal gehört, kann noch nicht wirklich was zu sagen, außer dass ich es geil finde, ist das neue T9-Album, also DOS 9 und Talky Talk. Album heißt 9, also ausgeschrieben, wieder ein super starkes Ding. Ich mag eigentlich alles, was die beiden zusammen machen. DOS 9 finde ich einen super geilen, wenn wir bei verkopften Rappern sind, super geilen verkopften Rapper, der aber mit geilen Flows immer kommt, komplexen Reim Pattern und Text-Pattern, wo man dann irgendwie erst fünfmal drüber hören muss, wie es irgendwie zusammenpasst. Irgendwie habe ich immer so eine ganz obskure Assoziation vom Flow und von der Delivery zu Abdi. Passt eigentlich überhaupt nicht so zusammen, weil es doch beides viel zu eigenständig sind, aber irgendwie, weiß auch nicht. Naja, genau. 9 von T9, unbedingt mal reinhören. Wieder ein paar schöne Deutschrap-Releases ist ja bei uns manchmal in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, Monaten meine ich, nicht so repräsentiert. Deswegen schön, wenn da mal wieder ein paar neue Sachen dabei sind. Jo. Eine Sache fällt mir gerade spontan noch ein, die will ich hier unbedingt noch reinschmeißen. Eine Single nämlich, beziehungsweise die ganzen letzten Singles von Upsilon, Berliner Rapper, glaube Berliner, Sorry, wenn es nicht stimmt, müsste aber eigentlich. Ist ja auch egal. Super starker Rapper, generell mal in die Diskografie reinhören, würde ich sagen. Finde, der schreibt unfassbar gut und der hat jetzt dieses Jahr ein richtig gutes Singles rausgebracht. Letztes Jahr auch schon. EPs, Album letztes Jahr war das, glaube ich. Unfassbar gut, was der macht. Wie gesagt, vor allem das Writing von ihm finde ich fantastisch. Und jetzt die neue Single, kam jetzt Anfang November, glaube ich, schon. Baba. Finde ich krass. Ist jetzt nicht so der nach vorne Banger, aber wie gesagt, wie es wieder geschrieben ist. Einfach mal ganz kurzes Zitat, um mal einen Einblick zu geben. Mein Baba hat einen starken Rücken, der schleppt viel mit sich rum bei Nacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schwächer, dann hätte sie nicht kaputt gemacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen echter, dann könnte ich ein bisschen schwächer sein. Und so weiter und so weiter. Ich wünschte, er hätte mir gezeigt, ja, dass man als Baba weint in echt. Meine Delivery, grauenvoll. Deswegen hört euch die Single an. Starkes Ding. So, das war's von mir.
Stark, stark. Ja, aber hör mal rein und lass uns beim nächsten Mal mal drüber quatschen, wie du es fandest.
Ja,
mach. Weil das wird mich interessieren.
Hab wieder was Hausaufgaben. So geil, was ich gerade aktuell hören will, ist das Shaka One Album jetzt und das neue Nicki Minaj Album. Vielleicht packe ich die einfach in eine Playlist und höre die auf Shuffle.
Könnte funktionieren. Weiß man
ja nicht. Wer weiß.
Why not?
Rap wie er pink sein wollte.
How I got the whole New York wearing pink.
Sehr gut, sehr gut. Was haben wir noch? Haben wir noch
ja, was? Ja, so viel dazu. Okay. Ach du, ich lass mich doch noch mal ein bisschen über Mobb Deep reden.
Ja, gerne, gerne. Ja, da hab ich da nicht mit angefangen vor ein paar Monaten?
Als doch, so ist es nämlich genauso. So, dann erzähl doch mal.
Nee, ich hatte doch einfach, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich The Infamy so krass fand von den Beats her und auch vom Mix und Master. Und ich so ein bisschen auch überrascht war, wie die verschiedenen Producer diesen Mobb Deep Sound ein bisschen getroffen, neu interpretiert haben. Havoc ja auch. Also ich finde, das ist ja das Album, wo sie relativ weit von ihrem klassischen Sound weg sind. Mhm. Und ich glaube, das hat ja auch ein paar Fans damals verärgert, so ein bisschen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist aber, glaube ich, ein sehr starker Release.
Ja.
Das war so mein Takeaway.
Also ja. Bei mir war das so, ich hatte das Album immer als schlecht verbucht. Weil es halt schon in größeren Teilen ein Bruch mit dem klassischen Mobb Deep Sound war. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, früher wollte man halt immer nur, was weiß ich, Shook Ones hören und so weiter.
Shaka Ones.
Auch das. Was? Jetzt muss ich sagen, ich bin, als du es vor ein paar Monaten mal erwähnt hattest, hatte ich auch kurz nochmal reingehört und habe gedacht, ach ja, das ist eigentlich doch deutlich besser, als ich es in Erinnerung hatte. Und irgendwie bin ich jetzt vor einer Woche oder vor zwei nochmal drauf gestoßen und habe mir es angehört und habe gedacht, boah, ist das krass eigentlich. Ist jetzt nicht das beste Mobb Deep Album, aber es ist ein super wichtiges Album, weil was mir beim Durchhören aufgefallen ist, das Album hat in 2001 ganz viele Sound- und Produktionsästhetik-Sachen vorweggenommen, die dann später 50 Cent G-Unit zusammen mit Dr. Dre aufgegriffen haben. Ich finde, es hat so ein ganz...
Bis sie Mobb Deep aufgegriffen haben.
Das dann später, was dann aber irgendwie auch wieder total Sinn macht. Ich fand, man kann das Album fast komplett durchhören und sich vorstellen, wie da 2005 50 Cent oder G-Unit drüber gerappt hätten. Also wirklich von vorne bis hinten. Also und ich glaube, das hatte soundtechnisch einen Einfluss, den man Havoc immer noch nicht anrechnet. Man rechnet ihm sehr den klassischen Mobb Deep Sound an.
Mhm.
Aber was er da gemacht hat, sind eben diese grimy Club-Tracks. Irgendwie so wie heißt's, Burn.
Ja, Burn ist Wahnsinn.
Das ist doch ein krasser Song. Selbst der Alchemist-Song, der da drauf ist auf dem Album, ist auch ein für die Zeit extrem untypischer Alchemist-Beat, weil er so stampfend ist, weil der halt nur bumm, tschack, als Grundgerüst hat. Also auch da die Produktion von Alchemist sehr ungewöhnlich gewesen für die Zeit. Die Scott Storch Beats auch. Das ist schon, vielleicht ist es auch so ein bisschen in der Soundästhetik tatsächlich auch von vielleicht sogar von Dre 2001 inspiriert, aber halt mit so einem Havoc New York grimy Twist in den Produktionen drin. Aber ich finde, das Album klingt einfach richtig gut von vorne bis hinten. Also und wenn man sich halt von diesen Ketten so ein bisschen frei macht, wie Mobb Deep klingen muss, in Anführungszeichen, ist das für 2001 ein richtig starker Release, ne? Und zwar ein richtig, richtig starker.
Ich finde halt ein bisschen lang, weil es, glaube ich, so eine klassische Krankheit von damals.
Das wollte gerade sagen. Das waren sie alle. Also unter 17 Songs, ne? Ist da ja auch niemand rausgekommen.
Ja, ich meine, das hatten wir ja zwischendurch auch mal immer wieder. Jetzt
ist es da kann man 2, 3, vielleicht auch 4 Songs kann man da schon kürzen, ne? Das ist auch klar, aber das hast du ja bei allem aus der Zeit im Grunde. Und es sind keine Totalausfälle drauf. Ne?
Darf man wie bei unseren Folgen, keine Totalausfälle dabei.
Eigentlich nur Fire in the Booth. Hattest du jetzt nochmal in Infamy reingehört?
Jetzt neu, dafür nicht, aber wie gesagt, dieses Jahr ein paar Mal. Vor allem ist geile Korrelation, hör ich gern, wenn ich in Berlin bin.
Passt auch, ja. Passt. Aber hör dir, wenn du das nächste Mal anhörst.
In Berlin bist, dann hörst du wieder.
Nee, denk mal an 50 Cent und G-Unit. Ich finde, die haben ganz viel von ihrem Sound auf dem Album aufgebaut. Das fand ich richtig krass.
Das finde ich schon ein krasser Take, ehrlich gesagt. Weil
es hat mich selber überrascht. Und ich habe das Album 3, 4 Mal gehört und dann gedacht, ja, krass. Ja. Ja, total.
Aber vom Sound her eher so, aber eher, wie du gesagt hast, diese dunklen Sachen, weil es gibt ja auch diese elektrisch, diesen eher electronic
schon
Bass G-Unit-Teil, ne?
Es ist halt dieser die Soundästhetik, die dann 50 Cent auch zusammen mit sagen wir mal, Dre, mit Dr. Dre dann ausgearbeitet hat. Und anderen Produzenten dann mit Hightech auch und so weiter. Aber ich finde, das greift so viel auf von diesem Infamy-Album. Wenn man sich das mal anhört, das ist schon krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so prägend war. Obwohl es wirklich nicht gut ankam. Aber der Sound ist schon sehr geil.
Vor 5 Minuten Nicholas Craven posted: The mixing and mastering of Bodie James and Nicholas Craven album is completed today.
So. Für die Kultur. So gehört sich das. Wenn wir aufnehmen.
Wenn wir aufnehmen, müssen andere auch was leisten.
Eben. Letzter Take noch zu dem Infamy-Album. Auf dem Getaway-Song. Mit dem, hier mit dem Vocal-Sample. Getaway. Du erinnerst dich auch noch hier auf dem Diplomats-Album, Joel Santana, Who Am I? Ja. Wenn er mit dem Sample spricht. Prodigy macht das auf Getaway auch schon. Die ganze Zeit.
Who am I? Yeah, who are you?
Yeah, who Meinst are das? You? Das ist stark. aber Prodigy macht da auch schon bei diesem Getaway zumindest den halben Verse eben mit diesem Getaway Vocal Sample. Und das fand ich auch geil. Es war mir gar nicht klar, dass sie das auch schon so früh gemacht haben. Das war jetzt aber mein letzter Take dazu. So.
Da muss ich nochmal rein, das habe ich nicht im Kopf. Aber finde ich gut. Eine gute Sache. Wir sollten auch, ich hätte auch öfter gern mal einen Beat mit einem Sample, mit dem ich reden kann.
Ja, ne? Wer hätte das nicht gern? And I wonder why. Mehr Heatmakers Beats. ja, aber hör's dir nochmal an und denk an so, an die G-Unit Sound Ästhetik. Und es passt einfach so gut. Krass. Krass. Ist, also ich würde sagen, was so ältere Alben angeht, für mich die Wiederentdeckung oder Neuentdeckung des Jahres für mich, Infamy. Weil ich die Songs auch wirklich nicht so sehr auf dem Schirm hatte, außer vielleicht 2, 3, und finde jetzt wirklich das ganze Album extrem gut.
Nice.
Also danke nochmal fürs
in Tidal rumklicken.
Ja. Und Mix and Master von, der Master ist von Bernie Grundman, der auch schon in den 70ern Steely Dan gemastert hat. Also ein Veteran des Masterings. Und ich finde, das hört man auch, man hört dem Album an, dass es sehr gut gemastert ist.
Das ist gut. Da hatten die Plattenfirmen noch Geld für.
Ja,
für den Kompress,
scheint so.
Für den Kompressionsschlauch. So.
Kompressionsschlauch. Alter. So, sag mal, was haben wir denn jetzt noch?
Ja, ich hätte noch überlegt, über die Just for Fun EP von Kike zu sprechen, aber ich habe eigentlich gerade nicht mehr so Lust. Hast du zufällig schon in Monarch reingeguckt, diese Monsterverse-Serie, die auf Apple TV läuft? Ich nicht ganz. Aber hat dir nicht auch das Tube-Amp-Thema gefallen in der ersten Folge?
Klar.
Ich bin durchgedreht. Ich bin komplett durchgedreht. It sounds the same. Wo ich gedacht habe, so, Alter, wo kam der jetzt? Irgendein Producer wollte die Hi-Fi-Geeks mal richtig dissen.
Das ist stark, oder?
Die Tube-Amps, Alter, bei Monarch. Das fand ich Wahnsinn.
Wer bringt die Levels?
Das hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ich habe wieder mit einigen Sachen wieder momentan popkulturell in Serien Spaß, aber da war ich so, ich sage, ey.
Was ich noch empfehlen kann an Serie ist A Murder at the End of the World.
Oh, da habe ich nach der ersten Folge abgebrochen, weil mich die Schauspieler alle so genervt haben. Wer ist nochmal der Schauspieler, der den Tech-Millionär spielt?
Clive Owen.
Ja. Ich habe jetzt was ganz anderes verstanden. Ja, den fand ich natürlich ganz gut, aber den Rest hat mich irgendwie nicht so abgeholt.
Ja, doch, mach mal. Das ist schon ziemlich gut. Ich mag die Serie auch, weil es so schön langsam ist.
Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal Daredevil geguckt und die dritte Staffel ist auch einfach Madness. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, Disney versaut die Fortsetzung nicht. Aber we will see.
We shall see, ja.
We shall see.
So, da ich weiß, dass ja der ein oder andere Star Trek-Fan unter uns Podcast-Aufnehmenden hier dabei ist, noch eine kleine Empfehlung von mir. Die Orville von Seth MacFarlane. Ein sehr oldschooliges Star Trek mit ein bisschen Family Guy Humor dabei, muss man sich erstmal dran gewöhnen und darf sich auch nicht gleich am Anfang abschrecken lassen. Aber wenn man mal drin ist, ist es eine sehr geile Star Trek-Serie, muss ich sagen. Also sehr oldschoolig im Sinne von so dieses typische Monster of the Week-mäßige. Trotzdem eine übergreifende Story, Charakterentwicklung und vor allen Dingen auch super spannende aktuelle Themen. Also es geht zum Beispiel um so einen Planeten, der hat so das Rechtssystem auf Social Media Votings aufgebaut. Es geht um Geschlechtsumwandlungen, es geht um Religionskritik, alle möglichen aktuellen Themen. Wie gesagt, ein bisschen dieser Family Guy Humor. Der entwickelt sich aber irgendwie ganz geil und passt auf lange Sicht irgendwie ganz gut da rein. Unbedingt mal reingucken, wenn man irgendwas mit Star Trek anfangen kann. Es sind auch ganz viele Star Trek-Leute involviert. So in der Direction, Commander Riker, gerade vergessen, wie der Schauspieler heißt, ihr wisst, wen ich meine. Der führt auch mal Regie. Verschiedene andere Star Trek-Leute sind da auch immer mal wieder involviert. Ja.
Ja, kulinarische Highlights. Hattest du da, überlege ich gerade. Ich hatte...
Jetzt muss ich überlegen.
Ich war in Berlin und wo war ich
denn? Was gab's denn Gutes? Bei Amber?
Wir waren bei Amber. Ja, war sehr gut, muss ich sagen, war sehr gut. Hauptgang war nicht so meins, aber ansonsten die anderen drei Gänge waren richtig fire. Literally. Ist ja ein bisschen, es fand auch die eher eine geilere Situation, dass du da einfach in so einem nicht beleuchteten Tor, durch den nicht beleuchteten Torbogen am Görlitzer Bahnhof laufen muss, in so ein, durch so einen Hinterhof, auch kein Licht, dann kommst du an so, da steht einfach so ein Haus, also es hat, ne, einfach so ein fünfstöckiges Gebäude, auch kein Licht, dann musst du halt gucken, da im, irgendwie klicken, dass du irgendwo einen Lichtschalter findest, dann steht da, Aufzug bitte nicht benutzen, also nur wenn es unbedingt sein muss, bleibt oft stecken. Alles so, ne, Landstreicher-Booking in dem Gebäude, das war mein Highlight, direkt drunter, und dann oben dann halt ganz nett, also sah irgendwie so aus, ich weiß gar nicht, was es mal früher war, sah aus, wäre es irgendwie so ein Musikschule, Tanzschule, irgendwie sowas gewesen, so halt so Fischgrätenparkett und so ein hoher Raum, also sehr nice, gut gemacht, aber die Playlist nicht mehr so gut wie früher, ich glaube, wir haben es den ruiniert, wir hatten, die White Boys hatten zu viel Spaß.
Ja, das zieht dann nicht mehr. Das ist klar.
Lass wieder auf Elevator und Vanilla gehen. Wir können nicht nochmal Dipset spielen. Das lenkt ab vom Seven-Course-Gang.
Ja. Das war schon geil, was sie damals aufgefahren hatten auf der Playlist.
Wahnsinn. Komplett Wahnsinn.
Es war auch schlimm, dass wir die einzigen waren, die es richtig gefühlt haben.
Nee, nicht die einzigen. Das Pärchen, genau noch.
Ja. Die haben es auch gefühlt. Vielleicht hören die uns ja immer noch.
Ich glaube nicht. Der Rest war unangenehm berührt.
Sehr. Ja. Aber wir hatten Spaß.
So. Wir hatten Spaß. Und dann noch, was ich auch sehr gut fand, war Café Pilz in Berlin. Geile Sachen so zum, also ich glaube so libanesisch inspiriert. Ist für mich immer so schwer, es genau zuzuordnen, aber halt viel Hummus, viel Labneh. Geile Sachen. Gute Preis-Leistung.
Sehr cool. Vielleicht
noch irgendwas? Nö. Du bist erstmal in Berlin. Und ich freue mich jetzt am 30. gehe ich hier zum Lukas Jacobi in sein neues Restaurant. All vegan, 7 Gänge. Wir gehen in die Farbe.
Stark. Und da bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was gesagt wird.
Ja, und was geht in Oslo kulinarisch?
Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit krank bin, dank Kita geht relativ wenig. Ich habe jetzt seit gestern auch noch Geruch und Geschmack verloren. No Covid. Hab extra nochmal getestet, ist kein Covid. Ist einfach nur extrem verschleimt. Habe jetzt gedacht, wir haben Essen bestellt bei einem richtig guten Thailänder hier und habe gedacht, ich schreibe schon mal rein, es darf scharf sein. Also, und die sind dann auch okay, White Boy.
Okay, White Boy. Good morning, Vietnam.
Hey.
kriegt Agent Orange in den Gaumen.
Thailand, Vietnam, das ist doch alles.
Ich weiß! Ich habe das absichtlich durcheinander gebracht.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, es hat nur so ein bisschen gekribbelt auf der Zunge. Ich spüre auch keine Schärfe mehr.
Oh.
Meine Hoffnung war, mit der Schärfe mir einfach aggressiv alle Neben- und Stirnhöhlen freizuschießen. Hat leider nicht geklappt.
Dann hilft dir, dann könntest du jetzt noch in Wasabi gehen.
Stimmt, Meerrettich. Der Meerrettich-Grind. Jetzt gucke ich mal morgen, ob ich das mache. Ansonsten nehme ich als Cortison-Nasenspray.
Schacht und Wasabi, in diesem Sinne.
Dachte, we finish on a high note und dann das.
We finish on a high note. Dazu kann ich nur sagen, es dips out all day, the movement moves on. Dennis, you're too slow, Dennis.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch, dies, das.
Ich schaff das schon. Ciao, Kakaoi.
Hey, what's up? This is Grandmaster Cass from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. Peace.